Willkommen beim Retina-Cast.
Willkommen zum Retina-Cast Folge 3. Heute geht es um eine britische Serie, und zwar Misfits. Ich sitze hier zusammen mit einigen Leuten im Shackspace. Unter anderem Chef.
Hallihallo.
Jan.
Guten Tag.
Marcel.
Hallo.
Flydi.
Hallihallo.
Und Lukas.
Tag.
Ich bin der Hades und wir sind zusammen Retina-Cast. Wir haben ein paar Neuigkeiten zu der Technik. Flydi.
Ja, also unter anderem ist das hier auch die erste Serie, die wir produzieren, während unsere Webseite schon online ist. Also die ersten beiden, die wurden ja produziert, bevor die Webseite online gegangen ist. Wir haben jetzt eine tolle Webseite, da könnt ihr irgendwie die Shownotes angucken und Kommentare hinterlassen und so weiter. Wolltet ihr uns irgendwie was vorschlagen, was jetzt nicht öffentlich sein soll oder so, könnt ihr da auch uns einen netten Text verfassen und den in unser neu erstelltes Feedback-Formular reinschreiben. Auch wenn ihr irgendwie schöne Serien habt, die wir uns mal angucken könnten und drüber eine Sendung machen könnten oder so, sind wir offen für Neues. Und ansonsten, wir haben ja bis jetzt immer mit geliehenem Equipment aufgenommen. Da sind wir auch gerade dran, unser eigenes Studio anzuschaffen und so weiter. Das könnte dann so die nächsten Wochen vielleicht auch klappen, hoffe ich doch mal. Und ja, ich habe zudem noch gehört, dass das Thema unserer ersten Sendung Game of Thrones da eine neue Staffel angekündigt wurde, Marcel?
Genau, die Staffel 2 wird am 15. April beginnen, also natürlich in den USA, nicht in Deutschland, aber man hat ja seine Mittel und Wege. Also 15. April schon mal aufschreiben, Party feiern.
Genau, Flugtickets schon mal buchen.
Genau.
HBO.
Das ist ganz wichtig. Außerdem sind wir jetzt im September und bald ist dann auch schon wieder Oktober und jetzt beginnen einige Serien von neuem im Herbst, zum Beispiel am 19. September sowohl Castle als auch How I Met Your Mother. Ich lese jetzt einfach mal weiter.
Wir freuen uns drauf.
Am 20. September Glee. Am 22.
Da freut sich besonders Lukas drauf.
Ja.
Genau. Am 22. The Big Bang Theory.
Yay.
Moment, geht es nicht? Ist es nicht so, dass bei TBBT irgendwie die eine Woche lang durch jeden Tag eine Folge veröffentlichen?
Nein.
Ich bin mir niemals. Nicht ganz sicher. Egal, am 23. Fringe und dann geht's weiter mit Dexter am 2. Oktober, The Walking Dead am 16. Oktober und 21. Chuck.
Ja, da sehe ich noch einige Sendungen auf uns zukommen.
Ja, das wird noch alles unterhaltsam.
Ja, und dann gibt's auch noch darüber hinaus natürlich einiges, was es neu gibt. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das in die nachdem dann die Pilotfolgen alle durch sind, da auch mal so ein kleines Newsbit machen in einer der nächsten Sendungen.
Genau.
Wo man mal so sagt, was hat Potenzial und was nicht.
Wir könnten ja da mal so einen netten Videoabend machen und mal ein paar Piloten gucken.
Genau. Ja. Die Piloten gibt es teilweise jetzt schon, auch auf iTunes. Das ist ganz nett, dass man im US-amerikanischen iTunes sich die Piloten dann kostenlos anschauen kann, in der Hoffnung seitens Apple oder den entsprechenden Produzenten, dass man dann gleich ein Staffelticket erwirbt. Aber da kann man dann sich schon mal einen ganz guten Eindruck machen, was so neu losgeht. Ja.
So ein US-iTunes-Account ist eh keine schlechte Idee. Den sollte man haben.
Genau, wenn man öfter in den Vereinigten Staaten ist und so.
Oder wenn man oder einfach wenn man nur das kostenlose Zeug abstauben will.
Genau.
Ja. Das hört sich nach einem Plan an, sollte ich auch mal machen.
Tu's. Ist nicht so ganz einfach, weil normalerweise braucht man da ja Kreditkarte und so.
Ja,
aber
ja.
Das kriegt Google ist dein Freund.
Das hat man doch heutzutage.
Genau.
Eine US-amerikanische Kreditkarte.
Ja. Es reicht eine Geschenkkarte mit einem US-amerikanischen
Code. Nein, das geht auch ganz ohne.
Das kriegt man hin.
Du bist so cool.
Genau, streitbar. Er hat ja auch einen MacBook Air.
Ja.
Ja.
Schöner Anwurf.
Ja, immer gern.
Sehr gut.
Ja. Reiner Neid.
Ja.
Misfits. Um was geht's denn in Misfits, wenn ich jetzt absolut keine Ahnung habe von der Serie?
Eigentlich wird man Misfits relativ schnell reingeworfen. Es geht primär um so ein paar straffällige Jugendliche, die Sozialdienst ableisten müssen. Und die, wie soll ich sagen, die geraten so an ihrem ersten Tag in einen Sturm und werden vom Blitz getroffen und dann passieren auf einmal seltsame Dinge.
Seltsame Dinge In welcher Art?
Seltsame Dinge in Form von, sie sind auf einmal mit zusätzlichen Fähigkeiten ausgestattet. Also auf gut Deutsch, sie bekommen so Superkräfte.
Das klingt ja schon mal potenziell gewinnbringend.
Ja, also Menschen mit Superkräften kennt man ja schon aus anderen Serien so.
Ja, also das ist halt auch was zum Beispiel Misfits von anderen Serien unterscheidet und womit ich am Anfang nicht gerechnet habe. Ich habe halt gedacht, okay, jetzt kommt wieder dieser Superheldenkram, die kriegen irgendwelche Fähigkeiten und retten dann die Welt oder so. Aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht.
Ja, das finde ich auch ziemlich großartig an der Serie, weil also es fühlt sich realistischer an. Ich denke, wenn wir jetzt alle, die wir hier sitzen, auf einmal Superkräfte hätten, wir würden nicht anfangen, die Welt zu retten, sondern wir werden weiterhin damit beschäftigt, irgendwie mit unserem Leben klarzukommen und hätten dann halt Superkräfte. Und genauso um dieses Thema geht's halt quasi in der Serie. Also das ist so teils Comedy, teils Drama, teils Fantasy wegen den Superkräften und so. Und ich finde das eigentlich eine ziemlich geniale Mischung, so im Großen und Ganzen.
Ja, also sie stellen auch so diese klassischen Superhelden-Prämissen, die man so kennt, einfach auch auf den Kopf mit dem Ganzen, wie das da dargestellt wird. Und es ist beispielsweise halt so, dass das Ganze auch anders, als man es jetzt, keine Ahnung, von Heroes oder so gewohnt ist, so in unheimliche, also man hat einfach so eine Makroansicht, ja. Also die weiteste Teile der Serie spielen sich einfach in einem und demselben Gemeindezentrum ab oder halt ein bisschen davor oder daneben. Und man kriegt noch nicht mal, obwohl das ja, glaube ich, in so einem fiktiven Londoner Stadtteil spielen sollte, kriegt man noch nicht mal irgendwelche Establishing Shots, das einem so den Hint geben soll. Ja, das ist jetzt zwar hier alles lokal begrenzt, aber eigentlich gibt es da noch eine Riesenwelt raus. Also auch das passiert ganz selten. Und das gibt so eine ganz besondere Atmosphäre, so ein ganz besonderes Setting, finde ich, das mir von der ersten Folge gut gefallen hat. Und es ist auch schön fotografiert.
Ja, also es könnte auch sein, dass das vielleicht so ein bisschen war, um die Produktionskosten zu drücken, dass man da so ein bisschen begrenztes Universum in Form von einem Londoner Stadtteil hat. Aber ich finde, das trifft das Ganze auch relativ gut, weil die müssen da halt irgendwie jeden Tag hin und ihre Sozialstunden ableisten. Und da spielt halt ein Großteil des Lebens hier irgendwie so in diesem Dings da, Zentrum.
Gemeindezentrum.
In diesem Gemeindezentrum. Oder irgendwie auf der Straße, auf der sie Müll auflesen müssen oder irgendwie Parkbänke streichen müssen oder so.
Ja. Ja. Also es ist eine schmutzige Serie in dem, wo sie spielt. Wir haben keine glänzenden Bürotürme und wir haben keine schicken Autos. Es hat alles so, ich weiß nicht, die Amerikaner würden wahrscheinlich so einen rugged Look sagen.
Ja, auch die Charaktere, die sind alle so mit Ecken und Kanten, die haben alle irgendwie Probleme, die kommen alle irgendwie nicht wirklich klar. Haben teilweise auch eine interessante Sprache, die sie sprechen, oder interessante Slangs, die sie von sich geben. Und das ist alles, andere außer fein geschliffen. So. Also das ist alles mit Ecken und Kanten. Das finde ich auch ganz sympathisch.
Also was ich total interessant fand, auch als Kontrast, oder was ich sehr eindrücklich fand, war einmal dieser Stadtteil, wo das Ganze spielt. Das ist eine bestimmte Art von Stadtteil. Und zwar handelt es sich dabei ja um sowas 60er, 70er Jahre entworfenes Trabantenstadtteil. Also die Teile, die man auf der grünen Wiese gebaut hat. Ganz viele Hochhäuser, ganz viel Sichtbeton und alles so schön grau und grau gehalten. Und da weiß man ja heutzutage, dass das nicht die besten sozialen Folgen hat. Und in diesem Umkreis spielt sich das Ganze ab. Und was ich jetzt so, was diese Heldengeschichte oder die Supergeschichte ganz spannend finde, ist, dass bei den meisten Super, jetzt mal auch mal ohne Heldengeschichten geht es ja meistens darauf, sobald die ihre Kräfte haben, wird es groß. Ja. Und das bleibt ja maximal klein. Und das finde ich, ist insofern mal interessant, weil der entsprechende Gesinnungswandel aller mit großer Macht kommt große Verantwortung oder sowas, der passiert halt gar nicht oder wenn überhaupt, dann sehr, sehr langsam in der Serie.
Und vor allem sehr lokal.
Und genau, und sehr lokal. Und vielleicht auch teilweise gar nicht. Also ich finde das auch sehr, also das ist durchaus realistisches Verhalten, was die da zeigen. Und ich finde so diese Stimmung, also man hatte ja selten Filme oder selten Serien, die, sage ich mal, wirklich in diesem Unterschichtsmilieu da spielen. Und da kann man mal schön zugucken.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir schon die grobe Übersicht darüber, um was es geht, aber was sind denn jetzt die Hauptcharaktere in der Serie, die einen so durch die erste Staffel begleiten? Wer kann da was zu sagen? Lukas?
Ich kann es mal versuchen. Die erste Staffel ist zwar schon ein bisschen her, aber es gibt da ja die, sind wie viel? Fünf Hauptcharaktere? Also
ganz am Anfang sind es fünf in der ersten Folge.
Genau.
Nicht so viel Spoiler.
Ja, ja, aber wie gesagt,
die erste Folge ist freiwillig
und da passiert schon relativ viel, da kann man schon relativ viel erzählen, was so die Charaktere angeht.
Also die, es sind am Anfang sechs und werden dann fünf.
Ah, stimmt, es sind sechs und es werden fünf.
Es sind zwei Mädels, drei Jungs. Die Jungs, oh shit, ich krieg die Namen nicht mehr zusammen.
Also ich fange mal an mit so dem einen der interessantesten Charaktere, wie ich finde, Nathan.
Ja, also Nathan ist der Star dieser Serie.
Ja, Nathan ist quasi der Star dieser Serie, auch schauspielerisch, gespielt von...
Robert Sheehan heißt er.
Robert Sheehan, genau. Ja, irgendwie so einen Rotzlöffel mit irischem Akzent, der irgendwie nur am Scheiße bauen ist und nur dabei damit beschäftigt ist, andere Leute zu beleidigen und sich über sie lustig zu machen und irgendwie überhaupt nicht mit seinem Leben und seiner Familie und sonst irgendwas klarkommt. Aber trotzdem super sympathisch. Ja. Irgendwie so, auf seine Art und Weise.
Also an Nathan merkt man einfach, dass die Schreiber dieser Serie großartiges Talent besitzen.
Ja.
Also die Dialoge, die Nathan hat in dieser Serie, die sind, also, na, so das, ja, die Tüpfelchen.
Also wir haben da auch mal, was so die Charaktere angeht, so ein paar YouTube-Videos verlinkt. Und da gibt's auch so großartige Szenen, wo dann einfach nur mal so Beschimpfungen von Nathan an Simon so zusammengeschnitten sind. Und da kann man sich schon köstlich drüber amüsieren.
Ja, ja, gute Überleitung übrigens. Ja. Simon ist dann ein bisschen so der Gegenpart zu Nathan, der ja doch der vorlaute, vorlaute Großmaul ist. Und Simon ist halt genau das Gegenteil, ist halt der introvertierte, scheinbar Loser, also...
So ein bisschen socially awkward.
Er ist der Nerd.
Definitiv awkward.
Oder ein Bernd.
Ja.
Ja. Und, ja, so bei Simon, ich weiß nicht, kann man das schon ein bisschen spoilern, warum der seinen Dienst ableisten muss. Also sagen wir mal so, es hat auch so ein bisschen mit seinem sozialen Umfeld zu tun und mit dem, dass er irgendwie gehänselt wurde und so weiter.
Ja. Also wo Nathan quasi der seinen ganzen Ärger nach außen trägt gegen andere,
genau,
ist Simon eher so der passiv-aggressive Typ.
Genau.
Also der schluckt 10-mal runter und beim 11. Mal zündet er dann ein Haus an.
Genau, ja,
genau. Das ist so schon ein bisschen so der Typ Amokläufer, wenn man das mal
sagt. Ja, der ist auch so der Stille, der einfach in der Ecke sitzt. Und
Ja, aber man merkt die ganze Zeit so, ja, den lieber nicht so zu oft.
Genau.
Ja, dann haben wir neben Nathan und Simon ja noch ein paar andere Charaktere, unter anderem auch die Kelly.
Genau.
Die hat mir ja vor allem wegen ihrem super Dialekt gefallen.
Ja, genau so.
Also Kelly ist wirklich, Kelly schrammt wie im Übrigen auch die meisten anderen Charaktere schon gelegentlich mal haarscharf an der Karikatur vorbei. Ist aber allerdings von Lauren Socha, wird die, glaube ich, ausgesprochen.
Ich glaube Socha.
Socha?
Oder so.
Ja. Lauren, also Socha geschrieben.
Ja.
Wird von der aber so wunderbar verkörpert und gerade eben immer gerade noch so, dass man ihr tatsächlich ihren Charakter abnimmt, aber sie ist halt einfach das, wenn man den Begriff schon mal gehört hat, so der Prototyp des Chef oder der Chef-Frau. Sie spricht auch so
in sehr herben Dialekt.
Ja, richtig, also dieser Akzent. Das ist, glaube ich, auch der allererste Witz in der Serie, oder sie sagt was und der anderen.
Ja, und so irgendwie, ja, sie hat geredet, aber da kamen Worte aus ihrem Mund, aber ich konnte sie nicht verstehen. Irgendwie sowas. Also ja, es war schon.
Ja, es ist eben der typische Dialekt aus den Midlands, den man eben mit dem mit der Unterschicht des Arbeitervolks in Verbindung bringt.
Erschreckte Monkey.
Genau. Ja. Sie trägt buntgrelle Klamotten und auffälligen Schmuck dazu. Also
und kaut wie wild Kaugummi mit offenem Mund. Wie man sich halt so
mehr vorstellt. Die absolute Unterschicht.
Ja. Und so. Trainingsanzug.
Trainingsanzüge, und so. Genau.
Aber trotzdem steigt sie im Laufe der Serie dann so ein bisschen immer zur Mutterfigur fast auf. Also ich finde, sie versuchte immer so alles ein bisschen irgendwie auf den richtigen Kurs zu halten. Und es ist relativ lustig, weil sie die Leute tröstet, aber halt die ganze Zeit eigentlich nur am Rumfluchen ist.
Ja.
Genau, die andere weibliche Figur ist sozusagen der Prototyp der Schlampe, sag ich jetzt mal so.
So ein bisschen, das ist Antonia Thomas als Alicia Bailey und ist halt so quasi, der Typ Frau, die halt so
im Bikini, bei jeder Gelegenheit im Bikini rumläuft und sich nur in die Sonne setzt und die ganze Zeit auf Partys rumhängt und eigentlich nach außen immer versucht, sehr hart zu wirken, aber irgendwie dann den klischeehaften weichen Kern manchmal zeigt. Und sie hat den schlimmsten Superpower ever.
Ja,
worst Superpower ever.
Und weil das in der ersten Folge ist, können wir auch spoilern. Also sie hat den Power, der heißt Rape Me. Also jeder, der sie anfasst, will sofort mit ihr Geschlechtsverkehr haben.
Ja, und zwar auf, ob sie will oder nicht. Also sie muss nur jemanden berühren und er wird schon so, total
Da kommt,
engagiert.
Da geht dann die unterste Schublade auf.
Genau. Einer ist noch übrig.
Genau.
Ja, Curtis.
Curtis. Curtis ist der einzige Charakter in der Gruppe, der tatsächlich in gewisser Weise auch berühmt ist, weil er ist nämlich, ich glaube, Sprinter.
Ja, richtig. Oder?
Mhm. Und natürlich deswegen passend auch schwarz, weil er kann ja schneller rennen. auf jeden Fall wurde er mit Kokain erwischt und muss deswegen jetzt seine Sozialstunden ableisten. Und es ist tatsächlich der Charakter, zu dem mir am wenigsten einfällt, weil er eigentlich nicht so viel macht.
Ja, auch seine Superpower ist irgendwie ein bisschen komisch und fällt ein bisschen aus der Reihe.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie man das genau. Also, er kann manchmal irgendwie die Zeit verdrehen und in der Zeit die Zeit zurückdrehen.
Ja, also er kann, wenn er Dinge furchtbar bereut oder irgendwas sieht, was er irgendwie was ihn super traurig macht, dann ist er in der Lage, die Zeit in eine gewisse Strecke zurückzudrehen.
Genau.
Ja. Und zwar so, dass er weiß, dass die Zeit zurückgedreht wurde und dass er dann agieren kann.
Mhm,
wobei übrigens auch, er ist zwar berühmt und ein Läufer, aber der kommt durchaus, sage ich mal, aus dem gleichen sozialen Zirkel.
Genau.
Ja.
Das war halt so ein bisschen der Typ, der es halt aus dem Viertel raus schafft und was auf die Reihe kriegt und dann doch nicht.
Genau, bei dem Charakter ist mir dann auch, da fällt mir dann immer auf, was ich an der Serie noch so interessant finde, nämlich, dass die Leute, die hier die Superkräfte bekommen, sind jetzt nicht irgendwelche Studenten oder sonst was, sondern es sind halt wirklich Leute, die jetzt auch gar nicht unbedingt immer so intelligent vorgehen. Und vor allem bei ihm ist es mir immer aufgefallen, weil er einfach so lange braucht, bis er versteht, was Zeitreisen bedeutet. Mhm. Und bis er versteht, wenn er jetzt was macht, das hat irgendwie Einfluss auf die Zukunft. Und es gibt auch eine Folge, wo er eigentlich nur damit beschäftigt ist, zu versuchen, irgendwas zu reparieren, aber er macht immer was anderes kaputt.
Ich weiß gar nicht, ob das noch in der ersten Staffel ist, aber es gibt irgendwann mal eine Folge, die sich komplett auf seine Zeitreisefähigkeit konzentriert und er die ganze Zeit nur zurückspringt, weil es wieder nicht funktioniert.
Ja, das ist, glaube ich, in der ersten Staffel die dritte Folge, wenn ich mich nicht täusche. Und das Krasse an dieser Folge ist, man hört, glaube ich, immer denselben Song, der in der Disco gespielt wird, wenn er wieder zu diesem Punkt zurückspringt, und das glaube ich 3 oder 4 Mal, da kommt immer wieder der gleiche Song.
Ja.
Und das
episches Lied übrigens.
Ja, übrigens episches Lied, The Rolex Sweep von Gruppe habe ich vergessen, aber kann man mal bei YouTube suchen. Auf jeden Fall kennt man den Song danach auch.
Also an der Stelle könnte man auch erwähnen, dass gerade der Soundtrack vor allem in den Party-Szenen und in den Clubs sehr, sehr awesome ist. Der ist tatsächlich so awesome, dass Channel 4, auf dem der das produziert hat und auf dem auch Misfits ausgestrahlt wird, auf der Misfits-Seite offizielle Playlists aller Songs hat.
Zu jeder Folge gibt es eine Playlist, in der aufgelistet wird, was gespielt wurde.
Ja. Jetzt hast du Channel 4 schon gesagt. Das ist jetzt kein völlig unbekannter Sender, wenn man sich so ein bisschen mit dem UK-Fernsehen beschäftigt hat. Und man kann da auch so ein bisschen ein Schema erkennen, weil die haben auch schon andere Sachen gemacht, die so ein bisschen ja, näher an die britische oder englische oder an die Jugend des Vereinten Königreichs rangehen. Skins wird den meisten vielleicht ein Begriff sein, unter anderem daher, dass es ja da jetzt eine amerikanische Adaption davon noch gibt. Ich glaube, es hat erst dieses Jahr angefangen, wobei ich jetzt die noch nicht gesehen habe. Ich habe dafür das britische Original gesehen und muss einfach mal sagen, dass das eine ziemlich großartige Innenansicht dieser Generation, hätte ich jetzt gesagt, weil sie beschäftigen sich, glaube ich, mit jeder Staffel mit, so, sie tauschen den Cast mit jeder Staffel. Also man kriegt dann in so eine bestimmte Peer Group immer einen sehr schönen Einsicht. Und The Inbetweeners, das geht so mehr in die Richtung Sitcoms, das geht auch in die Richtung. Aber also alle drei Serien, Skins, Inbetweeners und aus meiner Sicht auch Misfits, gehen halt einfach da rein, dass sie eben versuchen, so die Jugend zu zeigen, die man halt sonst eher nicht im Fernsehen sieht. Ja, die sozial vielleicht Benachteiligten, eher nicht die Gewinner. Und das haben sie tatsächlich auch bei allen drei Serien sehr gut hinbekommen, dass sie da so die menschlichen Aspekte und einfach all das, was man sonst nicht sieht, sehr gut charakterisieren konnten.
Ebenso episch wie der Soundtrack sind natürlich auch die Party-Locations, die passend zum eigentlich kompletten Style der Serie urban gehalten sind.
Also das ist teilweise ziemlich großartig. Die feiern teilweise in so stillgelegten Parkhäusern, so wie das ausgesehen hat, oder in so irgendwie leer, in so einer leeren Lagerhalle oder was es war.
Container.
Ja, genau.
Ja, aber also so gerade diese Zeitreisenfolge ist irgendwie in einem Parkhaus oder so, ja. Auch, also seltsame Location eigentlich immer.
Ja, die feiern dann halt auch immer so an so Locations, an denen man jetzt nicht unbedingt einen Club erwartet. Also gerade auch diese eine Folge, in der sie in so einem Schiffscontainerlager, in den Schiffscontainern drin einfach Party machen wie blöd, fand ich auch sehr, sehr großartig und es wirkt alles auch sehr stimmig.
Ja, also mein erster Gedanke war da, ich will auf diese Partys.
Ja, genau.
Ja, es ist auch ein ziemlich breites Spektrum, was da an Musik läuft. Also mir ist aufgefallen, in der Serie kommt alles vom kuscheligen Song von Adele bis hin zu dunkelsten Drum and Bass und hartem Rave. Also ich bin echt super begeistert.
Ja. Ja, ich habe da glücklicherweise in den Weiten des Internets mal zufällig einen Sampler gefunden, der...
Ja.
Ja.
Ja, es ist, der das zusammenfasst.
Der das zusammenfasst.
Ja, so es sind ja auch... Die Zielgruppe der Sendung, würde ich sagen, ist definitiv die Mid-20er, also auch durchaus das Alter der meisten Darsteller in der Serie. Also mir ist aufgefallen, als ich da drüber geschaut habe, dass für viele der Darsteller Misfits entweder so der Einstieg in die Branche war oder so der zweite, dritte.
Ja.
Und die also, bringen das echt.
Ja, ich glaube, also Misfits ist schon auch eine Serie, die im Vergleich zu vielen anderen Sachen nochmal ein speziell deutlich jüngeres Publikum anpeilt, denke ich. Also viele Serien zielen ja auf junge Leute, 20, 30, vielleicht auch noch 40, aber also das ist schon eher Leute zwischen 20 und 30 oder tatsächlich noch jünger.
Gehe ich auch davon aus, ja.
Haben wir denn jetzt eigentlich wir haben jetzt, glaube ich, die Charaktere vorgestellt. Wir haben jetzt noch nicht von allen verraten, was sie denn jetzt eigentlich so besonders macht. Ja. Wollen wir das beibehalten?
Ja, sollte man machen, weil das kommt auch teilweise überraschend.
Genau, teilweise erfährt man diese Kräfte halt auch erst im Laufe der ersten Staffel. Richtig. Deshalb will ich da jetzt auch nicht so viel spoilern.
Aber was ich dazu noch sagen wollte, ist, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Kräfte, die die haben, irgendwie... auch zu den Charakteren passen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also am ehesten sieht man das ja bei der bei der Alicia. Beziehungsweise könnte man vielleicht eher so die ja mit der Worst Superpower Ever beschrieben wird. Ja. Aber das entwickelt sich teilweise so ein bisschen auch als Entwicklungsaufgabe. Also das quasi das, was sie sowieso schon so ein bisschen hat, das wird halt übertrieben. Ja. Und dann passieren damit aber quasi mit der Entwicklung des Charakters auch interessante Dinge, wie auch bei anderen.
Ja, also man merkt später, das belastet sie dann doch schon irgendwie, dass sie diese
Genau, obwohl das
eigentlich Gabe hat.
Ja. Ja. Also das ist schon so, dass alle die Superkräfte, die sie dann erhalten, so eine Anspielung sind eigentlich auf die Charaktere oder ihre Schwächen oder ihre besonderen Eigenschaften. Ja. Ich glaube, das lässt sich über den kompletten Cast hinweg sagen, dass der eher im Hintergrund ist, dann auch eine Superkraft hat, die so in dieselbe Kerbe schlägt, kann man vielleicht sagen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei Simon müsste das auch in der ersten Folge auftauchen, was der denn so tun
kann. Dass er unsichtbar wird
kann. Genau, also du? Simon, derjenige, der sich immer so ein bisschen zurückzieht und immer der Stille ist, der in der Ecke sitzt, der sitzt plötzlich in der Ecke und wird von keinem mehr wahrgenommen. Da fällt ihm auf einmal auf, dass er dann unsichtbar werden kann, wenn er sich denn gerade einsam fühlt.
Und natürlich kommt dann prompt auch die Szene, in der er versucht, den anderen das vorzuführen und natürlich es nicht schafft und die dann Nathan ihm eine Dose an den Kopf wirft. Ja. Was auch den Tonfall der Serie ganz gut zusammenfassen. Es hat auch sehr viel schwarzen Humor.
Ja, durchaus.
Eben super British. British. Also die Sendung, würde ich jetzt sagen, hat auf jeden Fall Potenzial und ich freue mich schon super auf die zweite Staffel.
Die dritte.
Vielleicht hast du ja die zweite noch nicht gesehen, dann kannst du dich auch auf die zweite freuen.
Nein, die zweite habe ich tatsächlich gesehen. Ich bin immer verwirrt von den kurzen britischen
Serien. Das britische Format ist
ja nicht so. Wenn man das so gewohnt ist von den amerikanischen Serien, dass da irgendwie, ich weiß nicht, bei House hatte glaube ich eine Staffel mal 23 oder 24 Folgen.
Ja, gibt es mehrere Serien.
Da ticken die Uhren im Vereinten Königreich ja immer anders, da sind es dann regelmäßig so 6 und das ist auch bei Misfits so. Kann man natürlich mögen oder nicht, letztlich hat man weniger Material zum Ansehen, andererseits
Dafür sind natürlich die einzelnen Folgen halt dann doch deutlich länger auch. Also die sind im britischen Fernsehen auf die Stunde ausgelegt. Dann wird noch, 6 Minuten, glaube ich, Werbung quasi Platz freigelassen, sodass eine Folge um die 54 Minuten lang ist.
Und man begegnet auch entsprechend seltenen dann Folgen, die wirklich anscheinend nur Lückenfüller sein sollen.
Oder genau. Ja, also man hat auch so dieses, was man bei anderen Serien, also was ich zumindest bei anderen Serien ziemlich hasse, so diese Rückblickssendungen, also wo einfach nur die komplette Folge gerade nur aus Rückblicken aus schon bereits ausgestrahlten Folgen besteht, das hat man halt da überhaupt nicht. Das finde ich
ziemlich gut. Ja, das sind ja sogenannte Filler-Episoden.
Ja.
Und die gibt es ja halt nicht.
Was eigentlich
kein Schaden ist.
Ja.
Kein Schaden ist.
Ja, also das Einzige, was sich so ein bisschen so angefühlt hat, war eben die eine Folge, die nur um Curtis ging, wo er probiert eben die Welt zu fixen, weil das eben die prototypische, oh shit, ich kann Zeit reisen, ich muss was reparieren, Paradoxen-Folge ist. Und ja, ich denke, es hat ein bisschen danach geschrien, dass sowas auch irgendwie kommen muss. Also hat es jemand geschrieben, aber ansonsten ist eigentlich jede Folge auf ihre Art super geil.
Ja, auf jeden Fall. Also die ersten beiden Staffeln, haben wir schon erwähnt, dass es 2 Staffeln gibt, haben wir, glaube ich, schon.
Ja,
kann man sich super angucken, könnte man sich, wenn man das wirklich wollte, an einem Tag durchgucken und dann hat man auch großartiges Programm für den Tag.
Ja,
auf jeden Fall. Spricht aus Erfahrung, ja.
Ja, nee, also ich glaube, ich habe die erste Staffel quasi am Stück durchgeguckt.
Ja,
ich auch.
Das fällt leicht.
Ja,
aber ich war krank, ich habe eine Entschuldigung.
Ja, wie gesagt, also zwei Staffeln sind schon fertig und raus. Am 11. November geht es weiter und es kommt die dritte Staffel im britischen Fernsehen, aber allerdings mit einem riesigen Wehmutstropfen.
Ja. Ja, Nathan spielt nicht mehr mit.
Richtig. Robert Sheehan hat keine Zeit anscheinend, man weiß es nicht.
Oder will mehr Besseres Geld, als es gibt oder so.
Ja,
ich glaube.
Ist, glaube ich, nicht ganz klar, woran es jetzt tatsächlich lag, aber tatsächlich der Charakter ausgerechnet, den wir jetzt, ich glaube, einstimmig auch als den Breakout-Charakter der Serie festgestellt haben, der ist jetzt in der nächsten Staffel nicht mehr dabei. Die Macher wussten offensichtlich, welche Lücke er da hinterlässt, haben ihm nicht nur noch einen würdigen Abgang spendiert. Marcel schaut kritisch, ich sag's jetzt einfach mal, also sie haben ihm noch einen Abgang spendiert, mit so einem kleinen Websnippet, geht glaube ich 10 Minuten, kann man sich mit einer IP-Adresse aus dem Vereinten Königreich auf der TV-Seite anschauen und sozusagen, dass er nicht plötzlich einfach weg ist, sondern dass man wenigstens noch ein bisschen Backstory hat, warum er jetzt nicht mehr da ist. Nichtsdestotrotz, er wird nicht mehr da sein in der dritten Staffel. Sind wir uns da einig, dass das ein großer Verlust wird für die Serie?
Aber ich glaube, da sind wir uns einig.
Auf jeden Fall, aber es öffnet auch Potenzial. Also die anderen können dann ein bisschen ausbauen und ich bin mir sicher, es gibt dann auch neue Charaktere.
Also ich bin da mal offen für Neues, aber ich hoffe, dass es vielleicht mal eine vierte Staffel gibt, in der Nathan dann wieder mitspielt. Das haben sie sich ja quasi offen gelassen.
Stimmt, das wird schon anders, weil wenn ich mich recht erinnere, ist er ja schon so mit derjenige gewesen, der das Ganze auch so ein bisschen vorantreibt.
Ja, und er war eben das Zentrum des ganzen Slapsticks eigentlich in der Serie. Also alles, was irgendwie total bescheuert war, kam von dem Charakter von Nathan.
Ja, also man muss ja schon sagen, dass jetzt halt der Charakter zwar raus ist, aber die Leute, die diesen Charakter geschaffen haben, arbeiten immer noch an der Serie mit.
Ja.
Also ne, man kann nur hoffen, dass sie jetzt ihre großartigen Fähigkeiten, die sie jetzt besonders in Nathan investiert haben, vielleicht woanders zum Ausdruck bringen können und
dass sie einen Schauspieler gefunden haben, der das auch umsetzen kann.
Ja, den haben wir ja schon gesehen. Genau.
Ja, aber nur kurz.
Fand ich auch, dass der aussah, als wäre er 48 Jahre alt.
Er sah sehr kaputt und irgendwie sehr voll Drogen aus.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe das noch gar nicht gesehen. Ich bin jetzt etwas gespannt.
Okay.
Aber die Fotos, die ich jetzt auf Google von ihm finde, da sieht er irgendwie aus, als könnte er durchaus lustig sein.
Also sie haben uns versprochen, dass wohl der Drehbuchautor, der speziell für den Charakter des Nathan zuständig war und dass er, also sie haben im Prinzip versprochen, dass der ganze Schmutz, der bisher mit Nathan in die Serie kam, auch weiterhin da sein wird. Und ja, wir können da mal gespannt sein. Ich bin nach wie vor etwas kritisch. Ich werde es mir natürlich auf jeden Fall anschauen. Aber also es ist für mich halt nicht nur so, dass der so die Quelle allen guten Humors war in der Serie oder allen, wie man sagen will, allen unsauberen Humors war, sondern dass auch tatsächlich die anderen Charaktere eigentlich ihre besten Szenen haben oder hatten, wenn sie auf Nathan reagiert haben. Und das ist so der Punkt, wo ich mich halt ein bisschen sorge. Du wolltest noch mal sagen?
Ich habe dir zugestimmt.
Ach ja, wolltest du sagen. Ja, dürft ihr immer sagen.
Ja. Also es wird tatsächlich spannend, was sie sich halt überlegen, weil im Prinzip einfach Nathan durch einen neuen Nathan zu ersetzen, wäre ein bisschen zu einfach, finde ich. Also irgendwie müssen sie sich ja schon was Neues ausdenken.
Ja, aber ich denke, da muss man auf jeden Fall bis zur nächsten Staffel warten und dem Ganzen einfach eine Chance geben.
Was anderes bleibt einem nicht übrig. Es bleibt spannend.
Auf jeden Fall spannend. Also ich würde sagen, auf jeden Fall hingehen, sich die zwei Staffeln besorgen, anschauen. Wahrscheinlich wird es dann innerhalb eines Abends passieren und dann sitzt man ja dumm rum. Und wenn einem das super gefallen hat, was kann man denn dann anschauen, bis die neue Staffel dann jetzt nun wirklich anfängt?
Man kann es nochmal schauen.
Ja.
Es wird beim zweiten Mal wird's noch besser, weil dann erkennt man nämlich, wie schon die ganze Zeit in der ersten Staffel auf die noch nicht bekannten Superkräfte der restlichen Castmember hingewiesen wird und man es einfach dann nicht sieht beim ersten Mal und beim zweiten Mal dann plötzlich.
Ja, das ist mir tatsächlich auch beim einmaligen Durchschauen jetzt aufgefallen, dass eine Geschichte erzählt wird und dann wird in einer Folge weiter rein in die Serie, wird dann wieder an die gleiche Stelle zurückgesprungen, aber es aus einem komplett anderen Blickwinkel erklärt. Und dann merkt man, dass sich die Charaktere eigentlich schon irgendwie die ganze Zeit auch schon vorher über den Weg gelaufen sind. Und das ist
Also da gibt es dann immer so Rückblenden, die quasi in ihre Zeit vor
dem Sturm.
Vor dem Sturm und vor der Sozialarbeit quasi springen. Da sind die sich quasi schon so immer mal wieder begegnet. Und das ist auch ganz interessant.
Ja, vielleicht gibt es dann doch einen großartigen, mystischen Überbau, der sich dann doch im Nachhinein manifestiert.
Ich wäre enttäuscht.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal was man vielleicht nochmal erwähnen kann. Das greift vielleicht jetzt ein bisschen weit vor. Das geht, glaube ich, so richtig in der zweiten Staffel erst los. Aber irgendwann wird man merken, dass die fünf nicht die einzigen sind, die bei diesem Sturm ein kleines Geschenk gekriegt haben.
Ich glaube, das ist sogar in der ersten Staffel
Es dauert eine Weile, bis es sich so richtig entwickelt und richtig losgeht, aber auf einmal tauchen dann da halt doch auch noch andere Leute auf, interessante Dinge können.
Genau, also das sieht man auch schon in der ersten Folge tatsächlich, da fängt nämlich an, der Sozialarbeiter, der sie eigentlich betreuen sollte, vom Sturm durchzudrehen, der entwickelt dann irgendwie Superkräfte und wird total
super Aggression
vor allem. Der wird Hulk, einfach.
Ja, also er wird Hulk und wird dann infolgedessen auch von den Leuten getötet und verscharrt.
Und we killed our probation worker.
Ja. Again. Ja, und wie man hier schon hört, das mit den Sozialarbeitern, das zieht sich so ein bisschen durch. Also die leben nicht lange normalerweise.
Ja, und es setzt auch so ein gutes Bild. Also die probieren halt eben das eine Problem, so, oh shit, wir haben gerade unseren Sozialarbeiter umgebracht, im Endeffekt dadurch zu lösen, dass alle, die ihnen in die Quere kommen, irgendwie
verschwinden.
Ja, dann muss halt irgendwas passieren. Und sie machen eigentlich genau den gleichen Fehler wieder. Und es wird dann immer besser und immer mehr awkward. Und
genau. Ja, also sie steigern sich da so ein bisschen in eine komische Situation rein. Und jetzt auch im Vergleich zu anderen Superheldengeschichten ist das halt so ein krasser Kontrast, weil wer könnte sich jetzt irgendwie die X-Men beim Müllsammeln vorstellen?
Oder, ja. Also, oder beim Müllsäcke vergraben mit toten Menschen.
Ja, oder bei Menschen verscharren oder so, ja.
Da sieht man aber auch wieder das komplett andere Setting. Also die X-Men, das sind die Privatschüler im alten Herrenhaus.
Ja.
Und halt bei Misfits, entschuldige mir den Begriff, sind halt die Assis im Ghetto.
Ja.
Sozusagen.
Ja.
Die halt. Naja, sag ich mal.
Man probiert halt irgendwie durch den Tag zu kommen und macht halt das mit dem halben Tag Aussicht, wo man gerade in die Zukunft planen kann, und dann geht's halt schief.
Übrigens, Probation Worker sind Bewährungshelfer.
Bewährungshelfer.
Die Frage muss vielleicht noch aufgeworfen werden, was ist es denn jetzt eigentlich für eine Serie? Also wir unterhalten uns jetzt über die große Quelle des Humors, die in die Serie reinkommt. Dann gibt es dann ganz offensichtlich blutrünstige Morde oder zumindest kommen Menschen auf die absonderlichsten Weisen zu Tode. Also was ist es denn jetzt eigentlich? Ist es jetzt eine Comedy-Serie mit Fantasy-Elementen oder...
Eine Fantasy-Serie mit Comedy-Elementen.
Ja. Oder eine Drama-Serie, die doch ein bisschen Comedy- und Fantasy-Anteile hat. Also das kann man hindrehen, wie man das will. Ich würde sagen...
Also Comedy ist es ja nicht wirklich. Also es sind ja nicht immer direkt Witze, die gerissen werden oder so.
Es ist mehr so...
Meist Sarkasmus und so.
Situationskomik, würde ich sagen.
Auch, aber halt ist alles sehr dunkel.
Ne? Also oft genug ist es aber schon auch so, dass sich die Bildsprache oder die Cinematografie schon sehr dezidiert an der Comedy bedient. Ja. Zum Beispiel gibt es da die eine Szene, nur mal als Beispiel, wo Nathan über eine relativ wertvolle Ware dann harte Verhandlungen führt und er geht dann, glaube ich, in die Verhandlung rein und sagt so, ja, also unter einer Milliarde oder ich weiß nicht, eine Million macht er das überhaupt nicht. Und dann kommt ein Schnitt und in der nächsten Szene sieht man ihn dann, wie er 1.000 Pfund abzählt. Ja. Das sind schon ganz klassische Tricks, die sie sich auf jeden Fall in der Comedy geliehen haben, aber generell ist es ein sehr bunter und ein sehr, also sehr wenig stereotyper Mix aus all den Genres, finde ich.
Ja. Aber es ist schon auch, also es liegt auch an der Gesamtstimmung von der Serie. Das ist halt alles nicht besonders fröhlich so. Also,
sie lachen halt, weil sie nichts anderes, weil sie anders nicht damit richtig klarkommen können. Also sie lachen ja eigentlich selten selbst, sondern der Zuschauer lacht über sie. Weil man kann ja nicht weinen die ganze Zeit.
Ja, also die Serie tut durchaus weh, fand ich.
Ja, so ein bisschen.
Aber auf eine gute Art.
Ja. Also diese dunkle Stimmung, die finde ich, kann man auch so ein bisschen an den Einstellungen, wie das Ganze aufgezeichnet ist, sehen. Also ich glaube, die haben da auch noch so einen Farbfilter drauf, der das Ganze noch so ein bisschen düsterer wirken lässt. Irgendwie kommt mir das so vor, als ob da so Grautöne und irgendwie so grelles Rot stellenweise mit so ein bisschen im Vordergrund stehen, dass sie da irgendwie noch so Filter mit drauf haben.
Es wird auch immer, es ist sehr viel nicht im Fokus. Also es ist auch ganz oft, dass nur so ein kleiner Teil des Bildes scharf ist und der Rest sehr unscharf. Also es ist mir bei Misfits tatsächlich sehr stark aufgefallen, dass das Bild recht verfremdet wirkt im Vergleich zu anderen Serien. Also es sind sehr wenig Farben und es ist auch sehr unscharf, wie schon gesagt.
Ja, es ist ziemlich dystopisch.
Ja. Genau, das ist, glaube ich, auch so der Look, auf den sie letztlich raus wollten. Ja. Die Tristesse ein wenig auf Celluloid bringen.
Das haben sie auf jeden Fall geschafft mit dem Setting.
Jetzt haben wir schon ganz viele Anspielungen auch über die Stories oder die einzelnen Storylines in den jeweiligen Folgen gebracht. Wie ist das? Gibt es dann da wirklich so dieses Monster of the Week Phänomen, dass man ja vielleicht aus anderen Serien kommt? So, wir haben hier so einen Main Cast und dann passiert irgendwas und am Schluss ist dann alles wieder auf Null, nachdem das Problem behoben oder das Monster besiegt ist oder so. Wie muss man sich das denn überhaupt vorstellen in der Serie?
Es passt eigentlich zu den Charakteren. Es passiert ihnen immer irgendwas und sie müssen darauf reagieren. Aber immer wenn man denkt, jetzt hat sich das so eingespielt, auf jede Woche kommt ein neuer, taucht jemand Neues auf und stört sie, dann passiert wieder so eine Folge, wo einfach, wo sie, wie diese Disco-Folge mit Curtis, wo er nur in die Vergangenheit reist. Hm. Also es gibt keine so eine Meta-Story, so die große Storyline. Die entwickelt sich so ganz langsam im Hintergrund, während die Charaktere eigentlich nur versuchen, ihr Leben von Tag zu Tag auf die Reihe zu bekommen und eben zu verschleiern, dass sie ihre Bewährungshelfer umbringen.
Ja, so mich erinnert so der Grobaufbau vom Template her so ein klein wenig an Star Trek The Next Generation. Da war es auch so im Hintergrund die grobe Überstory, wo man so mitbekommen hat, ja, da geht es halt um neue Welten, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen Diplomatie. Aber es geht in jeder Folge irgendwie um ein soziales Geflecht zwischen einer Handvoll Charaktere oder auch nur einem Charakter und die werden dann richtig herausgearbeitet.
Also was mir auch noch aufgefallen ist, die Geschichte, die spielt teilweise in zwei verschiedene Zeitrichtungen. Also die geht einmal nach vorne, wo dann so die Geschichte nach dem Sturm erzählt wird. Und dann springt sie teilweise auch wieder nach hinten und erklärt dann quasi, wo die einzelnen Charaktere herkommen und wie sie sich schon mal kennengelernt haben früher und was die halt gemacht haben, dass sie halt hier zu Sozialstunden verknackt wurden. Und also das fand ich auch, hat mich ein bisschen an Lost erinnert, wo das auch immer so ist, dass da in jeder Folge so einzelne Charaktere so im Fokus stehen und dann ihre Backstory quasi erzählt wird.
Du redest jetzt von dem guten Lost, also die ersten ein, zwei Staffeln.
Ja, genau.
Ja. Zu der Story ist es auch noch ganz interessant, dass du jetzt The Next Generation eingebracht hast, weil gerade der Serie wirft man ja relativ oft vor, dass dann den Drehbuchschreibern gelegentlich mal so die Ideen ausgehen und dann gibt es ein bisschen Tech-Speak und dann ist alles wieder gut. Ja.
Tech the Tech.
Ja, genau. Dann wird irgendwie der Fluxkompensator angepasst und dann erfinden sie irgendwie eine neue Schildmodulation und dann ist alles wieder gut.
Das war ein Problem vom TNG.
Ja.
Aber was mir eben aufgefallen ist, ist, dass es so den langsamen Plot gibt, der im Hintergrund sich voranentwickelt. Und die einzelnen Serien gehen eher auf Einzelcharaktere ein und Side-Stories
auch. Ja, das ist auch auf jeden Fall so. Aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ist es tatsächlich so, dass aus meiner Ansicht, wenn ich irgendeine Kritik an der Serie anbringen müsste, dann ist vielleicht auch das ist, dass man sich da gelegentlich mal denselben Taschenspielertricks bedient. Wenn man so als Zuschauer das Gefühl hat, oh, jetzt haben sie sich hier aber gerade ganz schön in der Handlung in eine Sackgasse manövriert, dann ist es meistens auch genau das, dann ist meistens genau auch das passiert. Und die Drehbuchschreiber scheint es dann auch zu merken. Und dann muss man wieder kreativ werden. Das ist wirklich so das Einzige, was ich der Serie ankreiden könnte. Ansonsten ist es wirklich ein Blast, würde man sagen, als geneigter Anglist. Und holt sie euch.
Ja, jetzt sagst du schon, holt sie euch. Ich denke, hat noch irgendjemand was zu sagen? Oder sollen wir einfach mal den Verdict fassen zum Thema?
Man könnte noch mal kurz zurückkommen auf die Sache von vorhin, wenn man...
Ja, die haben mitbekommen, dass die Piraten in Berlin 9% bekommen haben oder so.
Behauptet. Ich weiß es nicht.
Ich sehe hier Sachen zwischen 8,5 und 9,5.
Ja, wir zeichnen das hier gerade am Wahlabend des 18. Sonntag, dem 18. September auf.
Liebe Zukunft.
Ja, liebe Zukunft.
Ein historischer Tag.
Wir wissen das nicht und wir sind auch unpolitisch als Retina-Cast. Vielleicht wollen wir...
Richtig, ich wollte kurz...
Wir sind auf jeden Fall politisch unkorrekt.
Richtig. Ja. Vorhin hatte das schon mal jemand angeschnitten, was man denn tut, wenn man mit Misfits fertig ist. Das könnte man vielleicht nochmal kurz...
Genau.
Zum Beispiel das vorhin erwähnte Heroes, was wiederum ein amerikanisches Format ist, wäre so der krasse Gegenentwurf zu Misfits. Mhm. Einerseits schon mal von sich aus amerikanisch, aber halt auch auch Superhelden-Serie, aber halt in einem komplett anderen Milieu. Alles Leute, die entweder prominent oder wichtig oder mit viel Geld oder ähnlich sind. Und dann aber halt auch gleich wieder dieses Weltretten etc.
Ja.
Vorkommt.
Ja,
Dann sind wir durch.
Ich wollte gerade mich einmischen, hatte nichts zu sagen.
Gut, dann machen wir Schluss, würde ich sagen.
Ja, wir haben noch den Verdict. Also von meiner Seite würde ich sagen, auf jeden Fall anschauen.
Ja, unbedingt. Also die, keine Ahnung, 12 Stunden, was es insgesamt an Videomaterial sind, die lohnen sich definitiv.
Da kann man sich einen schönen Abend machen.
Richtig.
Und gut lachen.
Oder mal auf ein paar Wochen aufteilen, wenn man es dann so ein bisschen genießen möchte.
Naja, also ich würde sagen, wenn du die komplette Staffel vor dir liegen hast, dann geht das einfach nicht, weil du schaust eine Folge, findest die super awesome und dann musst du einfach die nächste schauen.
Ja, also gerade wenn man dann alle Folgen auch zur Hand hat, dann möchte man die auch alle gucken. Ja, hast recht.
Jo. Picks. Ich habe jetzt tatsächlich noch nichts gepickt.
Flydie, fang mal an.
Ja. Ich habe hier einen ganz kurzen Pick in der Webseite, nennt sich symphonyofscience.com, und das ist einfach eine Sammlung von jemandem, dessen Nickname Melody Sheep ist, und der nimmt sich Ausschnitte aus wissenschaftlichen Konferenzen vor oder aus Dokumentationen von berühmten Leuten, also gerade auch so Carl Sagan oder Stephen Hawking oder Richard Dawkins zum Beispiel, und mixt die in schönen Liedern ab, indem er Autotune benutzt und tut quasi da echt großartige Lieder mit komponieren, indem er einfach nur so Ausschnitte von Wissenschaftlern abmixt. Fand ich sehr großartig. Ich habe da auch mal so ein Beispiel verlinkt, das kann man sich mal angucken, das ist auf jeden Fall, also eben mir gefällt das super, wollte ich einfach mal weiterempfehlen.
Jo. Marcel?
Ich muss mich erst noch entscheiden, macht mal weiter. Ich habe hier so viel stehen.
Okay, dann mache ich es jetzt einfach mal weiter. Ich empfehle Twilight Zone. Das ist eine US-amerikanische Serie aus dem Jahr 1959. Da gab es, glaube ich, drei oder vier Staffeln, wobei man das nicht verwechseln darf. Ich glaube, das war eine Staffel 38 Folgen oder so.
Wow.
Und das ist einfach der Prototyp aller, na, heute würde man vielleicht sagen, Fantasy- oder Mystery-Folgen, Serien. Und ich habe die jetzt gerade die Tage nochmal ausgegraben und angeschaut. Und ich muss sagen, die Storylines sind auch heute noch so gut, dass man die wirklich nicht nur mit dem Nostalgie oder dem Blick des Historikers anschauen kann, sondern dass man sich immer noch in die Charaktere reinversetzt und coole Stories mitbekommt. Das ist eine fantastische Serie, und jeder, der sich so für das interessiert, für das Genre interessiert, für das ja Misfits letztlich vielleicht auch ein bisschen steht, ein absolutes Muss und ein tolles Ding. Sollten wir vielleicht auch mal im Retina-Cast besprechen, wenn wir mal ganz wenig zu tun haben.
Sollten wir mal machen.
Sollten wir das mal gesehen haben.
Ja. Jetzt nicht hubeln.
Ja. Genau. Wenn einem das soziale Milieu gefällt von den Misfits, dann könnte man sich einen sehr frischen Film anschauen, nämlich Attack the Block, den einige der Anwesenden auch beim Fantasy-Filmfest hier in Stuttgart jetzt gesehen haben, weil er tatsächlich, wenn man ihn so anguckt, erinnert er schon ziemlich an Misfits, also es spielt auch in der Unterschicht in so einem Apartmentblock, nur dass hier keine Superkräfte auftauchen, sondern schwarze, kleine, außerirdische Dinge mit Zähnen, die alle aufessen wollen, und so eine Gruppe jugendlicher Gangster in Anführungsstrichen muss eben ihren Block verteidigen. Und die Dialoge sind ähnlich lustig und amüsant. Und die Musik macht auch sehr viel Spaß.
Spielt auch in London?
Spielt auch. Na, das Misfits spielt ja offiziell irgendwo in England.
Ich glaube, das ist schon. Gibt es da nicht irgendwie Referenzen, dass es in London ist, oder habe ich das nur irgendwo rausgelesen?
Ich meine schon, also dieser Fluss, der da direkt auch vor dem Community Center ist,
sieht schon die Themse nach Themse aus.
Ja. Ja. Der Fluss vor dem Community Center ist übrigens ein See.
Bam.
Oh. Huch. Na dann.
Ja, dann nach dem Klugscheißen mache ich gleich mal weiter. Und zwar mein Vorschlag nennt sich Hyperdrive, ebenfalls eine britische Serie. Ein bekannter Schauspieler ist der aus Shaun of the Dead und anderen Filmen bekannte Nick Frost, der dort als in der Zukunft als Captain eines Raumschiffes agiert, das die Interessen der Briten im Weltall vertritt, und zwar nicht militärisch, sondern seine Aufgabe ist es, andere außerirdische Rassen dazu zu bringen, ihre doch in nach Großbritannien zu gehen und da zu investieren. So Fabriken zu bauen und sowas. Das Ganze hat so ein bisschen ein Science-Fiction, also auf dem Science-Fiction-Level so von Douglas Adams oder Doctor Who. Also sehr, sehr, sehr abgefahren, allerdings deutlich dreckiger als Doctor Who. Also einer der ersten Dialoge ist, also zwischen einem Außerirdischen und dem Captain, wenn sie gerade dabei sind, eine Vertragsverhandlung abzuschließen war. Es ist bei uns üblich, dass wir zur Vertragsunterzeichnung unsere Genitalien an ihren Kopf reiben. Das gehört so. Und wenn sie das machen, lachen sich die Aliens halt total kaputt und so in der Art geht's dann halt weiter. Ja, kann ich sehr empfehlen. Hyperdrive läuft seit 2006 und ja, und meiner Ansicht nach eine der Serien, wo man, sag ich mal, wenig Kulissen, weil die haben, man merkt, die haben so einen scheinbar einen Rundgang, das scheint wirklich einmal ein Kreis zu sein, da rennen die oft rum und das ist quasi das ganze Schiff. Aber das merkt man fast gar nicht. Ja.
Okay, dann ja, ich hätte ein bisschen einen Meta-Pick, wo andere jetzt hier Filme, Serien gepickt haben. Würde ich gerne eine meiner nützlichsten Webseiten empfehlen. Das ist myepisodes.com, alles am Stück. Das ist die Seite, die es mir ermöglicht, die Dutzende Serien, die ich so schaue, im Blick zu behalten. Und dass ich auch immer noch weiß, welche Serie ich jetzt schon gesehen habe. Man kann auf dieser Seite sich einen Account anlegen, dann die Serien einpflegen, die man schaut oder schauen will. Und kann dann nach und nach sagen, okay, ich habe diese Serie gekauft oder mir anderweitig besorgt und dann noch, wenn man sie dann letztlich auch gesehen hat, das auch als gesehen markieren. Und dann ist es auch gerade noch zusätzlich sehr nützlich, finde ich, dass man zum Beispiel auch sieht, wann von welcher Serie die nächste Folge kommt. So, also ich weiß, okay, morgen stehen die und die Serien an und genau. Ja, also ich könnte nicht mehr ohne diese Seite leben.
Ja, dann bleibe ich noch über und ich picke einfach mal in meiner Tradition, wie ich es schon letztes Mal gemacht habe, das asiatische Kulturgut. Und zwar picke ich Noiseman Sound Insect von Studio 4C. Das ist eine recht kurze, ein Film, ein Anime-Film, sehr Arthouse-lastig. Absolut durchgedreht und es geht darum, dass ein Wissenschaftler eben eine synthetische Lebensform generiert. Die heißt eben Noiseman und die klaut aus der Luft eben die Musik und wandelt die in Kristalle um. Und dann, wie es eben so sein muss, in so einem Anime gibt es dann eine Gruppe Biker Street Kids, die dann gegen die Tyrannei des Noiseman ankämpft und es ist.
Das klingt angemessen abgefuckt, möchte ich an der Stelle sagen.
Ich hab's gesehen.
Es ist ausreichend abgefuckt und sehr, sehr schnell vor allem.
Sehr psychedelisch.
Ja. Gut. Also kompatibel mit Substanzen.
Alles klar.
Ja, dann sind wir jetzt durch mit der dritten Folge RetinaCast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja oder wenn auch nicht, gebt uns doch auf unserer Website kurzes Feedback.
Oder auf iTunes.
Könnt ihr auch. Auf iTunes.
Auf iTunes sagt ihr, wenn ihr uns mögt, indem ihr uns 5 Sterne gibt. Und wenn ihr uns doof findet, auch indem ihr uns 5 Sterne gibt. Es ist eigentlich ganz einfach, immer 5 Sterne geben. Oder 4 vielleicht. Und ansonsten, nette Sachen schreiben.
Ansonsten haben wir noch Flutter, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, also wenn ihr wollt, dass wir uns mal vor unseren Sendungen was zu essen kaufen können, dann könnt ihr auch auf unseren Flutter-Button klicken. Den haben wir auf unserer Webseite.
Ja, außerdem hast du ja vorhin erwähnt, schaffen wir Studio-Equipment an und so.
Genau, also da könnten wir auch Geld gebrauchen, weil wir haben ja demnächst so
knapp vierstellige Beträge auszugeben.
Vierstellige Beträge für Studio-Equipment.
Richtig, richtig. Ja. Aber wir machen das ja gerne für euch.
Natürlich machen wir das gerne für euch.
Alles für den Hörer.
Genau.
Alles für den Hörer.
Gut, nach diesem schamlosen Plug sind wir durch.
Dann geht's in die Aftershow über, oder?
Ja.
Ja, genau. Wir sollten noch mal Tschüss sagen vorher.
Sollten wir Tschüss sagen?
Ich glaube, wir sollten Tschüss sagen. Das ist höflich, das macht man so.
Wollen wir abstimmen?
GO-Antrag auf Tschüss sagen.
Akzeptiert.
Okay.
Geheime Wahl, bitte.
3, 2, 1.
Tschüss.